Heute mit dem Thema
Auf der Couch mit Axel Ritt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute jemanden hier auf der Couch sitzen habe, der, glaube ich, vielen Leuten in der Metal-Szene ein Begriff ist. Herzlich willkommen, Axel Ritt.
Hallo Markus, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, danke. Mich freut es, dass du hier teilnehmen möchtest, weil ich glaube, du bist wirklich bislang so die bekannteste Person, die ich hier so am Start hatte. Darum vielen Dank, dass du dich hierzu bereit erklärt hast.
Oh, das freut mich. Freut mich zu hören.
Wir haben gesagt, du sitzt auf der Couch. Also möchten wir jetzt gar nicht erstmal so sehr über deine Band oder deine Bands, es sind ja mehrere, die du so im Laufe der letzten Jahrzehnte ja hattest, reden, sondern erstmal primär über dich. Und darum starten wir mal ganz locker rein mit der Frage, wo bist du geboren worden und wo bist du dann auch aufgewachsen?
Ja, an meinem Akzent hört man es vielleicht, obwohl für die Gegend, wo ich herkomme, ist mein Hochdeutsch noch relativ gut. Also ich bin gebürtiger Kölner und bin auch da aufgewachsen, in einem kleinen Ort vor Köln namens Hürth. Kannte bis vor ein paar Jahren kein Mensch, aber dann kam RTL und hat seine Studios dahin gebaut. Da kannte plötzlich jeder Hürth. Und ja, da bin ich geboren und wohne mittlerweile allerdings in der Nähe von Frankfurt, wo die Liebe einen hinschlägt. Ich habe eine Hessin kennengelernt vor 35 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und da hat es mich dann irgendwann nach Hessen verschlagen. Und jetzt wohne ich südlich von Frankfurt, mitten im Wald.
Das ist lustig. Das ist so ähnlich wie bei mir. Ich komme gebürtig aus Essen und wohne mittlerweile in Moers. Und da fragt einen auch immer jeder, wo zum Geier liegt denn Moers?
Links außen, ne?
Ja, Richtung Duisburg, Krefeld genau. In der Ecke.
Genau, genau. Richtig. Blind Guardian Land.
Genau, das ist interessant. Also es ist wirklich immer so, wenn man sagt Moers, guckt einen jeder, also auch wenn man aufnimmt, merkt man ja, wie jemand gucken würde, ne, wenn er vor dir sitzen würde, gucken einen halt immer ganz groß an. Wenn man Krefeld sagt, weiß jeder sofort, Blind Guardian.
Genau. Wir müssen eigentlich mal so die Ehrenbürgerschaft bekommen, ne?
Ich weiß nicht, gibt es sowas in Deutschland wirklich noch? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher.
Ich glaube, hat nicht Doro letztens irgendwie von Düsseldorf eine Auszeichnung bekommen oder irgendein Schlüssel von der Stadt oder irgend sowas oder wie auch immer. Ne? Ich weiß es nicht, eine Vermutung.
Kann gut sein, aber Doro ist ja auch noch minimal länger im Geschäft als Blind Guardian. Also nicht so viel, aber schon noch ein paar Jahre. Ne? Also.
Bist du dir da sicher? Weiß nicht, also Hansi, lass mich mal kurz überlegen, die waren doch auch schon in den 80er unterwegs, oder nicht?
Ja, aber das Blind Guardian Debütalbum müsste von 87, glaube ich, sein oder 88 und Doro mit Warlock war, glaube ich, schon so um 84 rum, ne? Vielleicht sogar noch früher, also ein paar Jahre
aber die
mehr.
Doch vorher als Lucifer Heritage oder so, glaube ich, damals haben die doch noch angefangen, bevor die sich...
Das ist richtig, das stimmt.
Ja, und das ist doch... Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind alle gleich lang dabei.
Genau, wir schweifen auch wunderbar ab vom eigentlichen Thema, denn es geht ja um dich. Also Köln hast du gesagt oder Vorort von Köln. Was ist so deine positivste Erinnerung an deine Kindheit oder Jugend in diesem Raum?
Lass mich mal kurz überlegen. Also der positivste ist auch gleichzeitig, also nicht negativste kann man nicht sagen, aber gleichzeitig auch ein Problem. Und zwar Köln hatte immer eine hervorragende Musikszene. Also du hattest in Köln sehr viele kleine Clubs und hattest auch sehr gute Instrumentalisten, mit denen du Musik machen konntest. Das Problem war, es hatte überhaupt nichts mit Hardrock oder gar Metal zu tun. Da war also Köln ein dermaßen unbelecktes Land. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was sich eigentlich fast auch bis heute gehalten hat, möchte jetzt gar nicht zu nahe treten. Natürlich gibt es auch in Köln ein paar Metal-Bands. Aber da musste ich dann ein paar Meter weiter Richtung Norden fahren, da war es im Ruhrgebiet, da bist du ja erschlagen worden mit allen möglichen hochkarätigen, hochklassigen Bands, die auch später dann bis zur Weltruhm geschafft haben. Und das war halt eine tolle Sache, ne? Aber gleichzeitig auch eine negativen. Das heißt, ich habe sehr viel Musik gemacht mit sehr guten Leuten, aber alles andere also Rock und Metal. Deshalb habe ich vielleicht auch irgendwann mal, ich habe als Jugendlicher mal Jugendjazz gewonnen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und, aber da weißt du, mit was für Leuten ich damals teilweise abgehangen habe.
Es ist wirklich lustig, weil als du meintest, es hat eine sehr aktive Musikszene in Köln gegeben, war auch mein erster Gedanke, echt, welche bekannte Metalband kommt denn aus Köln?
Ja, stimmt, das ist wirklich so. Also gerade der Jazzbereich natürlich auch durch die Musikhochschulen und so weiter, die da verhaftet sind, war Köln immer sehr, sehr gut, wenn es vor allen Dingen im Jazzbereich waren die sehr stark. Ne? Und die kleinen Kneipen, da hattest du da wirklich so Jazz-Trios, wo wirklich hervorragende Leute gespielt haben, was halt harmonisch sehr anspruchsvoll war oder so, aber eigentlich schon damals nicht so meine Musik war. Allerdings habe ich da auch sehr, sehr viel gelernt. Ich habe damals auch relativ viel Kontrabass gespielt, man kann es sich gar nicht vorstellen.
Cool.
Ja, habe ich allerdings jetzt schon seit Jahren nicht mehr ordentlich in der Hand gehabt. Ich habe zwar einen eigenen Kontrabass, aber die ganze Hornhaut ist weg und sonstige Sachen, also da das ist wirklich jetzt pures Anfängerniveau, was ich dann noch an den Tag legen würde. Aber das war schon spannend, das muss man sagen. Und ich habe da natürlich sehr viel, was Gesang angeht, gelernt, vor allem was Satzgesang, Harmoniegesang anging. Und das ist mir später sehr zugute gekommen, was halt damals in Köln relativ stark angesagt.
Also ich entnehme deinen Worten schon, es gab sehr viel Positives. Gab es denn jetzt auch irgendwas Negatives oder ist das wirklich schon quasi positiv und negativ in Personalunion? Also cool Musik, aber wenig Metal doof.
Ja, könnte man fast so sagen. Ich meine, so negative Erlebnisse so an meiner Jugend, das sind dann mehr so persönliche Sachen, ja, dass du halt von bestimmten Musikerkollegen betrogen wurdest oder halt hintergangen wurdest, es wurde Geld unterschlagen. Aber das sind jetzt so Sachen, die sind an Personen geknüpft. Ne? Das hat nichts mit der Szene zu tun. Also ich darf mich wirklich nicht beschweren. Ich hatte, was meine Kindheit angeht, sehr, sehr großes Privileg, dass gerade durch meine Mutter, die hat meine musikalische Entwicklung sehr stark gefördert, während der Vater natürlich erwartungsgemäß immer gesagt hat, brotloser Künstler, was soll das denn? Und die Mutter dann immer, sei doch froh, dann hängt er nicht auf der Straße rum. Das war immer so der Klassiker.
Ja.
Kennt man wahrscheinlich, kennen so einige Kollegen von mir. Aber ich habe meinen Eltern wirklich sehr, sehr viel dazu verdanken, dass ich wirklich sehr viel Zeit hatte, mich dann auch musikalisch zu finden und Sachen auszuprobieren und nicht in der Situation war, dass ich früher eine Lehre zum Beispiel beginnen musste. Viele meiner Kollegen mussten halt irgendwann Lehre machen. Und dann zu Hause Geld abgeben und so. Solche Sachen, das war halt Standard damals. Und da haben mich meine Eltern, wo ich ihnen sehr dankbar bin, schon freigehalten. Das heißt, ich konnte immer üben und machen. Ich habe dann allerdings das auch ein bisschen zu lang gemacht. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen früher dann mich selbst in den Hintern treten müssen. Das ist eine andere Geschichte. Aber sonst habe ich wirklich nichts Negatives zu berichten.
Das ist doch sehr schön. Und damit hast du indirekt auch schon eine Frage beantwortet, die eigentlich einen Moment später gekommen wäre, nämlich ob deine Eltern Verständnis für deine Passion haben oder hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch leben, aber ich entnehme deinen Worten, deine Mutter auf jeden Fall und dein Vater eher so,
Ja, meine Eltern sind beide vor einigen Jahren schon verstorben. Und das stimmt. Also meine Mutter, das war so eine klassische Mutter, wie man sie sich vorstellt, nach dem Motto, alles, was der Sohnemann gemacht hat, war toll. Alles. Das hat Vor- und auch Nachteile. Vorteile ist, man kriegt ein super Selbstbewusstsein. Nachteil ist, die sozialen Kompetenzen gehen gegen Null. Weil zu Hause schindet ja jeder alles voll, was du machst.
Okay.
Aber stimmt. Also ich habe da wirklich sehr viel Unterstützung erfahren. Und das ist eine tolle Sache gewesen.
Das glaube ich dir aufs Wort. Weg von den Eltern, kommen wir mal zum Thema Schule. Oh, ich merke schon, die klassisch lustige Frage. Stell dir jetzt mal vor, deine Lehrer würde man fragen, können sie sich noch an Axel Ritt erinnern? Was würden die mir dann erzählen? Oh, der Klassenclown oder der Streber oder war nie da? Hast du eine Vorstellung oder ist das zu lange her?
Also, ich schätze mal, dass natürlich die Lehrer sich nicht mehr an mich erinnern können, weil ich bin zwar des Öfteren aufgefallen, öfters auch unangenehmer aufgefallen. Der Einzige, der sich vielleicht hätte noch erinnern können, war mein Musiklehrer, weil das war so eine der wenigen, wo ich wirklich so aufgeschaut habe. Der Mann war zwar psychisch, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, stabil, war aber musikalisch ganz großartig und war durch seine Art sehr anstrengend, aber hatte, was Musik angeht, wirklich ganz, ganz großartige Fähigkeiten und hat mich immer wieder gefesselt, weil damals hatte ich auch schon das Problem, ich habe halt sehr viel mit Rockmusik zu tun gehabt. Und bei der Rockmusik ist halt das Gehör wesentlich wichtiger als die Fähigkeiten, Noten zu lesen. Schon damals, kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber man kommt in der Rock- und Metalmusik recht weit, ohne Noten lesen zu können. Aber in der Musik im Unterricht waren natürlich die ganzen Pianisten, die neben mir saßen, oder auch Bläser, Trompete, Saxophon. Die waren alle notenfest bis zum es geht nicht mehr. Und ich habe mich dann durch mein recht gutes Gehör da immer wieder durchgemogelt, aber bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann halt nicht weiter ging. Ja? Und, aber dieser Musiklehrer, der hatte zum Beispiel, das werde ich nicht vergessen bis heute, es gibt ja diese Wette zwischen Mozart, so, und jetzt, ich weiß den zweiten nicht mehr, war es Brahms, war es oder sonst was, irgendwas, wo Mozart mal wieder in einem totalen Anfall, wahrscheinlich einen besoffenen Kopf, gesagt hat, ich bin der beste Pianist der Welt, ich kann jede Komposition spielen. Und dann sagte sein Gegenüber, darf man doch mal sehen, ich komponiere jetzt etwas, von dem ich mir sicher bin, dass du das nicht spielen kannst. Und er, ja, mach doch. Ja, dann kam es zu dieser Aufführung und der Komponist hatte ein Klavierstück komponiert, wo die linke Hand ganz weit links in den Bässen ist, ja, und die rechte Hand ganz weit oben und in der Mitte ist ein Ton, den man aber nicht mit den Fingern greifen kann, weil die Hände ganz weit rechts und links außen sind. Und Mozart geht hin und spielt das, führt das öffentlich auf und spielt diesen Ton mit der Nase. Das ist wirklich, das ist belegt. Ja? Und das hat uns mein Musiklehrer vorgeführt. Also der hat das dann wirklich links und rechts mit den Händen gespielt, hat das mit der Nase gespielt. Markus, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das war so faszinierend und so entertaining. Ja, ich meine, ja, hast du vergessen, wir hatten die 70er, ja, und da war alles sehr steif und sehr noch was. Und dann legt er das hin und stürmender Applaus natürlich von der gesamten Klasse, ja. Aber sowas hat dann mein Interesse für die Musik unheimlich geweckt. Das war schon
groß. Das kann ich mir vorstellen.
Aber ansonsten bin ich natürlich durch mein großes Maul immer sehr unangenehm aufgefallen. Und von daher würden sich die Lehrer wahrscheinlich noch an mich erinnern. Und, aber wenn du so als Lehrer innerhalb von ein paar Jahren ein paar tausend Schüler durchschiebst, ich glaube, da war ich jetzt nicht auffällig. Also, dann gab es noch andere Kanonen. Aber auffällig war ich schon.
Ich finde ich echt cool, dass das so sein kann, was du von deinem Musiklehrer erzählt hast, weil ich weiß, Musik habe ich persönlich für eines der nutzlosesten Fächer überhaupt gehalten, mag aber auch, wie du auch sagst, am Lehrer gelegen haben, weil meine Musiklehrerin war ganz furchtbar. Die wollte dir nur ganz steif immer irgendwas erzählen und keine Ahnung, also naja, ist ja auch schon ein bisschen länger her, vielleicht war ich auch nicht empfänglich dafür, aber ich finde es sehr schön, dass es auch andere Musiklehrer auf dieser weiten Welt gegeben hat. Das stimmt mich ja doch ein Stück weit optimistisch, kann man glaube ich sagen.
Ich hatte noch so ein Beispiel. Ich hatte in der Oberstufe eine Deutschlehrerin, Frau Adam. Frau Adam kam rein, also ich hatte dann irgendwann tatsächlich Deutsch auch ins Abitur genommen und zwar nur wegen ihr. Die kam rein in die Klasse und sagte, so, ich möchte mal eine Sache von vornherein klarstellen. Ich mag keine Jungs. Ich mag nur Mädchen. Ich finde Jungs unangenehm. Die stören mir den Unterricht als sonst was und können nichts. Also, wenn ihr als Jungs in irgendeiner Form hier auch nur ansatzweise mitteilen wollt, müsst ihr mindestens doppelt so gut sein wie die Mädchen. Ich dachte, ich bin hier im Comedy. Ja? Also, und die so, das meinte die ernst. Und ich so, warte mal, geht doch gar nicht. Das ist doch gegen alle Vorschriften, bla bla bla. Ja, versuchen das doch mal durchzusetzen. Und die war so faszinierend, die hat mich vom ersten Augenblick gepackt. Und Deutsch war ich immer so 4. Wenn ich Glück hatte, mal eine 3-, aber 4 fand ich langweilig und sowas. Und diese Frau hat mich von 4 auf 1 gebracht, innerhalb eines halben Jahres, weil die den Unterricht so interessant und spannend gemacht hat, ja, mit Diskussionen und so. Und das ist das zweite Beispiel, wo man wirklich sagen muss, ja, wenn du gute Lehrer hast, dann kannst du die Schüler begeistern und dann ziehen die mit. Und wenn du da so einen Dienst nach Vorschrift hast, dann kannst du selbst dem engagiertesten Schüler ein Fach total versauen. Das ist auch so wichtig, dass wir gute Lehrer bekommen. Wenn ich mir angucke, was da heute in der Politik alles unternommen wird, dass wir möglichst keine Lehrer mehr haben, die so ein Niveau haben, ne, dann sehe ich schwarz.
Oh ja, ich weiß sehr genau, was du meinst. Aber wo wir eben schon bei Ereignissen waren, die einen geprägt haben. Gibt es auch irgendein besonderes Ereignis, das in dir den Wunsch erzeugt hat, Metalhead zu sein? Oder wolltest du damals noch gar nicht Metalhead sein, sondern eher Rocker? Weil ich weiß jetzt ja nicht, du bist ja irgendwann in den 60ern geboren. Gab es in den 70ern schon die Bezeichnung Metalhead? Eigentlich ja nicht, oder?
Nein, das gab es nicht. Also es ist, ich meine, der Metal ist ja eine Musikrichtung, die sich aus dem Hardrock entwickelt hat. Und der Punkt ist ja, da kannst du ja ganz weit zurückgehen. Aber wenn du jetzt wirklich mal hingehst und nimmst mal die 40er, also wirklich so, wo die ersten Verstärker gebaut wurden. Und das Problem war ja damals, haben Gitarristen in Big Bands gespielt und hatten dann irgendwie 12 Bläser neben sich sitzen. Wer mal gehört hat, wenn 4 Trompeten, 4 Saxophone und 4 Posaunen mal richtig durchblasen, das ist Motorhead-Lautstärke. Das heißt, du musstest also, um überhaupt gegen diese Bläsermacht anstinken zu können, musstest du den Gitarrenverstärker, die damals irgendwie so maximal 10, 15 Watt hatten, musstest du den immer weiter aufreißen und irgendwann fingen diese Vollröhrenverstärker an zu zerren. Ja? Und dann dachten die ersten Gitarristen, das war cool. Das klingt ja richtig heavy oder ein bisschen dreckig und so. Ne? Aber das war ein Problem eigentlich, weil die Verstärker natürlich dann damals überhaupt nicht dafür gebaut wurden und irgendwann ist entweder die Kalotte des Lautsprechers um die Ohren geflogen oder aber der Verstärker ist abgeraucht. Und dann ging es darum, ja, wir brauchen leistungsfähige Verstärker und immer mehr und immer mehr, ja, bis zum legendären Marshall-Ton da in den 60ern, der ja auch von Pete Townsend von The Who im Prinzip gefordert wurde, weil der dachte, hier, ich brauche lautere Verstärker, wir haben große Hallen zu beschallen. Denn man muss sich ja immer vor Augen führen, damals gab es noch keine TAs, wo die komplette Band drüber abgenommen wurde und wiedergegeben wurde, sondern die Hallen, wo ein paar tausend Mann drin sind, wurden von der Bühne aus beschallt. Kannst du dir vorstellen, was da eine Bühnenlautstärke gehört? Nicht umsonst sind die Musiker aus den 60ern alle taub. Ne? The News und Pete Townsend, wie sie alle heißen. Ne? Und das heißt, die Musik wurde eigentlich immer härter, immer rockiger, der Verzerrungsgrad ging immer höher. Und beim Hardrock hattest du dann irgendwann mal so den Verzerrungsgrad, wo man sagt, okay, jetzt haben wir eigentlich so die Härte, was eine verzerrte Gitarre angeht, ausgereift. Und dann kamen die ersten Leute auf die Idee, ja, wir könnten doch mal ein bisschen was Atonales machen. Weil Rock oder Hardrock, klar, es gab mal so Lärmorgien à la die Turtles und hier das Intro von in Rock, ja, ist ja auch eine einzige Lärmorgie. Aber das war so das Maximale, was du an Provokation machen konntest. Und dann merkte man auch, wenn du hier mit Halbfunkschritten und Tritonus arbeitest und den ganzen Sachen, das provoziert ja noch mehr. Und da kam ja eigentlich der Metal as it spielen. Der ist ja entstanden daraus, dass du halt, ich sag mal, keine schönen, wohlklingenden Melodiebögen machst, durchgehen, sondern auch hier und da das Ganze mal ein bisschen beißen lässt. Finde ich, kann man zum Beispiel sehr schön bei Judas Priest erkennen. Die sind ja schon ganz lange dabei und wenn hier so Living After Midnight, das ist ja Popmusik, oder?
Ja, schon.
Aber dann irgendwann so spätestens bei Painkiller, da haben die gemerkt, so jetzt holen wir mal die Metal-Keule raus. Und da wurde das Ganze dann viel heavier, weil auch atonaler. Ne? Und das heißt, ich bin mit Metal, ich konnte gar nicht mit Metal aufwachsen, weil den gab es einfach noch nicht. Die wenigsten Leute hatten mal Vorstellungen, wie atonale Musik klingen könnte. Es sei denn, sie haben Jazz gemacht. Da war das natürlich schon gang und gäbe. Zwölftonmusik.
Ja.
Ja. Aber also der richtige Metal kam tatsächlich da. Da gab es ja noch hier so die Abteilung Schwanzmetal Anfang oder so in den 80ern, ne, wo all die ganzen Poseums kamen. Parallel kam halt so mit dieser Bay Area-Geschichte, Metallica und Konsorten. Damit, also ich glaube, bei Metallica habe ich eigentlich das erste Mal so richtig dieses aggressive, atonale wahrgenommen. Damit hat hat Future noch gebrüllt und nicht gesungen. Und da kam das dann so langsam.
Das heißt jetzt aber, du hast aber schon immer Rockmusik dann eher gemocht oder warst du auch in den 70ern in, keine Ahnung, ja gut, Progressive ist ja auch Rock, ne, letzten Endes.
Ja, ich hab Rock immer sehr geliebt. Also meine größten Einflüsse mit so was Bass angeht, waren die Purple zum Beispiel. Da hat mich allerdings in erster Linie der Gesang fasziniert.
Oh ja.
Made in Japan habe ich irgendwann mal gehört. Und als Ian Gillan dann bei Child in Time noch eine dritte Steigerung der Tone gemacht, habe ich gedacht, das kann kein Mann sein. Kein Mann kann so hoch singen. Ich war da 10 Jahre oder so. Genial. Ich dachte, das ist unmöglich, das geht nicht. Ja, und das hat mich so weggeblasen. Ja. Interessanterweise hat mich Ritchie Blackmore nie so wirklich gekriegt. Ja, klar, er hat tolle Songs geschrieben und so, aber seine Art zu spielen war nie so meins. Ja. Led Zeppelin war natürlich meine, fand ich sehr stark damals. Also wirklich so diese typischen Hardrock-Bands, die aber immer noch Melodien hatten. Also die schon geknallt haben, aber AC/DC fand ich natürlich toll. Also so alles das, was damals so kam.
Alles klar, habe ich verstanden. Also du, ich vergesse bei so Sachen immer, man hat ja quasi die Entstehung des Metal dann wirklich so miterlebt. Ne? Also auch gerade so im deutschen Lande so wahrscheinlich. Ja. Da war ja bestimmt eine große Aufbruchsstimmung so Anfang der 80er, würde ich mal denken.
Ja, das war, gab natürlich, man darf nie vergessen, Deutschland ist ja, was jetzt so Rockmusik angeht. Damals war das immer noch Entwicklungsland. Es gab im Prinzip 2 Bands. Ne? Dreimal darfst du raten, wen? Komm, sag.
Scorpions?
1 und?
Boah, es muss ich ehrlich, ich weiß es nicht. Eine andere.
Na komm. Auch noch aktiv.
In den 70ern schon?
Eher Anfang 80er.
Weiß ich, Accept?
Jawohl, du bist gut. Das waren halt die beiden Bands, die nicht nur regional, sondern vor allen Dingen auch international halt wirklich den Durchbruch geschafft haben. Das war das Maß aller Dinge. Später kam dann halt Halloween dazu.
Oh ja.
Und die hatten alle drei so ihren eigenen Stil. Die hatten wohl dieses Deutsche, dieses leicht Teutonenhafte. Und dann kam bei Halloween kam noch diese Kinderlieder-Refrains dazu. Sehr hoch gesungen damals schon Michael Kiske war auch outstanding, ne? Was der damals gesungen hat. Das war so weit weg von allem, was man in Deutschland irgendwie jemals gehört hatte. Das war so, ja, brillant, muss man einfach sagen. Ne? Und dann natürlich, dass die in Japan, weil die Japaner stehen ja auf diese Kinderlieder. Das war klar, dass die da wirklich total durchschlagen. Und damit kamen diese Sachen. Und Deutsch, ich meine, klar, warum singen alle in Deutschland in Englisch? Ne? Das ist ja nun auch selbst. Klar, man sagt immer, jo, kann man halt weltweit auftreten, ne, weil mein Metal in Deutsch, wir sollen da noch hören.
Ja, heutzutage geht's, ne?
Ja, heutzutage geht's, aber auch nur, ne, wenn man ein Klischee bedient, was die Amis lieben. Ja, das ist das Kokettieren mit dem Überdeutschen da und dann halt, weil man muss es Rammstein verlassen, die haben die Marschmusik in den Metal gebracht, die spielen ja kein Vierviertel, die spielen ja 2/4. Und das ist dieses Rucksack, Rucksack. Und das ist eine Blaupause für, ich weiß nicht, wie viele Bands allein in Deutschland.
Wo wir gerade so schön in seligen Zeiten geschwelgt haben, kannst du dich noch erinnern, welches dein allererstes besuchtes Konzert war?
Ja.
Okay,
ja,
hau raus.
Das passt jetzt so überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Jetzt.
Oh, macht ja nichts.
Und zwar, das war die Band Madness.
Oh.
Ja, genau. Oh, our house in the middle of the street. Das hatten sie aber damals. Nee, damals war das, ich hatte da so ein paar Freunde, ein paar Bekannte, die waren in dieser Ska-Szene unheimlich aktiv und fanden das klasse und haben mir mal die ersten beiden Alben so ausgeliehen. Das war damals immer so Standard, ne? Das war mal hier, hör doch mal da rein. Gab ja kein Spotify und sonst was. Und dachte, ja, ganz lustig. Und die haben in Köln gespielt und da sind wir dann halt mit der Straße mal hingefahren und haben uns das angehört. Und das war das erste Konzert, was ich richtig erlebt habe in einer größeren Halle in einem Saal. Ich weiß nicht mehr genau, wie der in Chapori da war. Und ich weiß noch wie heute, ich war total beeindruckt, wie fett der Bass-Sound war auf der Bühne. weil der das ganz vergessen hat. Damals hatte ich noch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich dachte halt, ich höre den Bassverstärker auf der Bühne, aber ich wusste nicht, dass rechts und links eine dicke PA steht, wo der Bass drüber kommt. Ne? Dummer Bursche. Und habe dann aber relativ schnell gelernt, ach so, das wird ganz anders gemacht. Ja, das war mein allererstes Konzert.
Dein allererstes besuchtes Konzert, aber du hast ja schon was vom Proberaum gesagt. Heißt also, du warst zu der Zeit aber auch schon irgendwie als, in Anführungsstrichen, Musiker irgendwie aktiv.
Ja, ich habe so angefangen, Musik zu machen, so mit 13, 14 rum. Und da müsste ich dann auch schon entsprechend was gespielt haben, aber mehr so für den persönlichen Bereich oder vielleicht mit ein, zwei Freunden mal ein bisschen in irgendeinem Keller von irgendeinem Elternhaus herumgelärmt. Ne? Und wie gesagt, da hatte ich noch keine große Ahnung von irgendetwas. Aber ein, zwei Jahre später waren das dann schon richtige Bands, wobei, ja, so typische Schülerbands. Irgendein Elternteil stellt den Keller zur Verfügung, bereut es dann noch am gleichen Abend. Aber wird dann diese Bande nicht mehr los. Alle träumen davon, dass ein freistehendes Familienhaus ist, bei einem Reihenhaus. Haben dann die Nachbarn gleich mit Freude an dem ganzen Schienen geklöppelt. Ja, doch. Ich habe da auch schon ein kleines bisschen gespielt. Allerdings so richtig Fahrt aufgenommen hat es da tatsächlich erst mit 18, wo du dann noch selbstständig warst, wo du einen Führerschein hattest, wo du ein Fahrzeug hattest, wo du dann auch mobil wurdest. Ne?
Aber dein Instrument war immer die Gitarre oder hast du im Laufe deiner ganzen Jahre mal was anderes ernsthaft ausprobiert? Du hast ja schon gesagt, Kontrabass hättest du zu Hause stehen. Also hast du auch mal den Bass ausprobiert, weitergehend?
Ja.
Oder war immer die Gitarre die geheime Passion?
Nee, ich habe früher so in so Bands, in so Coverbands, auch mal Bass gespielt, eine Zeit lang, weil das war, da galt halt auch immer noch das Klischee, nach dem Motto, Gitarristen haben wir genug, aber keiner spielt Bass, ja, dann gib her das Ding. Ne? Und habe dann halt auch so ein bisschen parallel gespielt, als ich so 14, 15, 16 war. Bin dann aber so, je älter ich wurde, immer mehr zur Gitarre gekommen und habe dann da auch meine Stärken gesehen. Aber mein Bassspiel bringt mir halt insofern sehr viel, weil wenn ich jetzt komponiere und den Bass arrangiere, hast du natürlich einen anderen Zugang, als wenn du, viele Gitarristen denken ja immer noch, ein Bass ist eigentlich nur eine tiefer gestimmte Gitarre, was natürlich total dumm ist, weil der Bass hat halt fantastische Möglichkeiten, was Harmonie, Lehre angeht und sonstige Sachen, wenn man sich damit beschäftigt.
Und vor allen Dingen ist der Bass ja eigentlich auch Rhythmusinstrument, ne, gemeinsam mit dem Schlagzeug. Also das wird ja auch, wie ich finde, im Metal immer gerne mal vergessen. Weil genau wie du sagst, der Bass dient ja ganz oft einfach als tiefer gestimmte Rhythmusgitarre. Und man fragt sich, wofür braucht man den dann eigentlich? Das ist sehr schade. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde den Bass sogar als Soloinstrument bezeichnen, weil ein guter Bassist spielt den ganzen Abend bei einer Show eigentlich nur Melodien. Also manchmal pumpt er auch, es sei denn, er spielt bei AC/DC, ja. Da bleibt der 15 Minuten auf der leeren A oder auf der fünften Grund auf der E-Seite. Das gehört da zur Musik. Aber wenn du halt jetzt, sag mal, etwas anspruchsvollere Basslinien hast, das sind ja alles Sololinien. Ne? Also er spielt ja im Prinzip das, was ein Sänger macht, spielt die ganzen Dialogen. Und da musst du mal gucken, wenn halt so Bands, so Trio-Bands, Police oder hier, ja, nochmal Jack Bruce Cream und so Sachen, ja. Wo du dann, wenn du einen Bassisten hast, der wirklich sein Instrument ausreizt, hast du, bis auf ein Gitarrensolo, hast du nie das Gefühl, da fehlt was oder da muss noch irgendwas hin, ja? Einfach weil der Bass schon, wenn man ihn interessant spielt, so viel Feel in der Harmonie bringt, dass man gar nicht das Bedürfnis hat, oh, muss eine zweite Gitarre oder Keyboards oder sonstiges.
Ja, da sind wir ja in der Tat einer Meinung. Obwohl wir schon bei deinem musikalischen Werdegang waren, legen wir jetzt mal einen kleinen Werbeblock für dich ein. Erzähl uns doch mal so deine Karriere quasi im Schnelldurchgang. Also darf gerne ausführlich sein, aber wir wollen jetzt nicht hier 5 Stunden verbringen.
Das sind wir uns, glaube ich, einig. Im Schnelldurchgang, ja. Also wie gesagt, meine Jugend habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Dann Musik- und Architekturstudium in Dortmund. Beides nicht abgeschlossen. Festhalten. 1984, erster Plattenvertrag, erste Platte mit einer Band namens Wise Man. Oh. Legendär und wirklich auch mit einigen Bandmitgliedern ausgestattet, die heute noch in der Szene aktiv sind und somit den schlechtesten Ruf genießen. Ich möchte da keine Namen nennen, aber jeder weiß, wer gemeint ist. Und kurz danach kam tatsächlich schon Domain, damals noch Kingdom, 1986, wenn mich alles täuscht. War ja als Kingdom angefangen, aber die Plattenfirma war damals der Meinung, dass der Erfolg von Kingdom Come, der damals in den USA alles sprengte, was da gewesen war mit dieser Led Zeppelin-Kopien-Sache. Und dann meinte, nee, wir wollen Kingdom auch ganz groß in den USA rausbringen, wir müssen aber den Namen wechseln. Und ich habe damals schon gesagt, hör mal, so wie blöd haltet ihr die Fans eigentlich? Die können sehr gut unterscheiden zwischen Kingdom und Kingdom Come. Aber die Plattenfirma und die Teldec damals waren nicht dazu zu bewegen, beziehungsweise der Product Manager. Ja, und dann haben wir halt lang hin und her überlegt und haben uns für Domain entschieden. Von damals ganz toll. War natürlich eine riesen Schnapsidee. Keiner hatte das Internet auf dem Schirm. Und im Internetzeitalter eine Band Domain zu nehmen, nennen und dann Google anzuschweißen und nach Domain zu finden. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für eine Katastrophe war. Also wir waren faktisch zu Anfang des Internets nicht auffindbar. Alles wurde gefunden, jede Website konnte erreicht werden. Wir hatten keine. Wir mussten dann Domain Band oder irgendwas. Ja, und Domain ist dann halt recht gut durchgestartet. Hat ja auch heute noch einen gewissen Namen. Und dann hatte ich noch mehrere kleinere Bands nebenbei, die dann aber mehr so, ja, Insider interessant waren, aber nicht wirklich größere Außendarstellungen genießen konnten. Und dann kam eigentlich schon 2009 Gravedigger, wo ich eigentlich erst nur als Feuerwehr geplant war, nämlich mein Vorgänger, der Manny Schmidt, der war kurzfristig ausgestiegen. Und Gravedigger hatten Leichtverpflichtungen und Chris mich angerufen, ob ich aushelfen könnte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und sagte, es gibt noch ein kleines Problem. Und ich so, ja, was denn? Ja, die ersten Shows sind in 7 Tagen. Ich sag, bitte, was? Ja, du hast leider nur eine Woche Zeit, dir das gesamte Repertoire draufzupacken. Ich so, sportlich.
Ne? Kurze Frage, reden wir von Festival-Slots oder von Headliner-Shows von 1,5 Stunden?
Wir reden erst von einem Festival-Slot, da war noch eine in Gladbeck, das war meine erste Show. Und die zweite Show war bereits Südamerika-Tour Brasilien, wo ich auch noch nie war. Und zweite Show. Ja, das war, ja, da habe ich für eine Woche alle Termine abgesagt, habe mir die ganzen Alben besorgt und habe dann halt fleißig geübt und habe mich dann so, ja, tapfer durchgeprügelt. Da waren ein paar interessante harmonische Wendungen dabei hier und da. Aus einer Woche war das auch wirklich sehr schwer. Aber es ging dann, ja, und dann, da bin ich ja dann 14 Jahre gewesen. Und jetzt meine neue Band, Jazz.
Aber musikalisch was ganz anderes als Gravedigger und Domain. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Wobei ja auch, ja, Gravedigger was anderes als Domain auf jeden Fall waren, immer.
Ja, ich würde fast sagen, also es gibt ein paar Leute, die jetzt sagen, ja, man hört schon die Domain-Einflüsse in Jazz heraus. Das liegt natürlich daran, dass es halt melodische Musik ist. Also Jazz machen 80er-Jahre-Mucke. Ich hatte jetzt mal so die Leute gefragt, was sie so mit der Band verbinden. Und ich fand eine Erklärung sehr schön. Ich habe mal gehört, also ihr klingt wie Ghost meets Def Leppard und Tina Turner am Gesang.
Oh, das ist aber ein Kompliment.
Ja, ich war auch sehr angetan, weil Ghost ist natürlich eine neue Sache, die ich zwar auch sehr interessant finde und auch einige Kompositionen wirklich sehr gut finde. Def Leppard ist natürlich einer meiner Brot- und Butter-Bands. Ja, wir haben mal mit dem Studio Nikolaus gefeiert, 1989, das war jetzt noch im Hilversum-Studio. Habe ich die Jungs alle kennengelernt und ja, die Produktion, die Matt Lang mit denen gemacht hat, sind halt state of the art. Könnte ich jetzt halt schon drüber erzählen, aber das würde die meisten Podcast-Zuhörer wahrscheinlich nur langweilen, der ganze Technik haben. Und ja, und Tina Turner ist natürlich wahrscheinlich eine der Top 3 Rock-Sängerinnen, die es gibt. Und Jessica ist tatsächlich in der Lage, diese Stimme abzurufen. Ist eine brillante, herausragende Sängerin. Und ich habe die erst letzte Woche Baby Love von Mother's Finest singen gehört und bin vom Stuhl gekickt. Macht das ganz, ganz hervor.
Das klingt wunderbar. Wo du schon bei deiner letzten Band jetzt angekommen bist, sie hört ja auf den Namen Jest. Ich habe mich dabei immer eine Sache gefragt. Also ich habe verstanden, es ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben eurer Vornamen. Aber das Ä müsste dann ja für dich stehen. Aber du heißt ja Axel und nicht Axel. Oder bist du auf dem Amerika-Trip wie Axel Rose? Oder wo kommt das her?
Ja, ich war ja zweimal mit Gravesdigger auf USA und Kanada-Tour. Und da wirst du natürlich nur als Axel angesprochen. Aber der Grund ist relativ einfach. Wir haben tatsächlich als Jast, also gesprochen J-A-S-T oder auch schon damals Jazz gesprochen angefangen. Aber als die Band dann etwas größer wurde, haben wir leider festgestellt, dass der Name J-A-S-T von zwei Hip-Hopern aus den USA bereits belegt ist. Und das würde, sobald die Band etwas größer wird, zu jede Menge Verwechslung führen. Außerdem, wenn du halt Künstler-Accounts bei den Streaming-Plattformen Deezer, Spotify, Apple Music und so anlegst, wo du als Künstler deine eigene Musik verwalten kannst und dir halt so Statistiken anlegen kannst, da war dieser Name bereits vergeben. Das heißt, wir hätten das alles nicht nutzen können. Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen. Wir machen, wie gesagt, 80er-Jahre, ja, und Umlaute, Sio Motorhead oder Motley Crue waren halt damals sehr angesagt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann machen wir doch einfach aus, ich bin der Einzige mit dem Vokal vorne, machen wir einen Umlaut draus und dann haben wir noch mehr 80er Jahre. Ja, ist gut angekommen und seitdem sprechen die Leute das auch nicht mehr Just, sondern Jazz.
Also ihr habt dieses 80er-Jahre-Klischee genommen nach dem Motto, Umlaute sind klingen deutsch und sind böse, ja? Das ist ja so bei Mötley Crüe und Co. der Grund dafür gewesen, dass man Umlaute überhaupt genommen hat, weil die kennt man ja eigentlich in der amerikanischen Sprache, ansonsten gar nicht. In der englischen Sprache, amerikanische Sprache gibt es ja eigentlich gar nicht.
Also mit diesem böse Klingen, das wäre mir jetzt neu. Ich habe mal irgendwo gedacht, ich habe weder mit Nikki Sixx noch mit Don jemandem jemals gesprochen, aber ich habe mal gelesen, dass es halt eigentlich nur darum ging, einen möglichst verrückten Namen zu machen, der wenig mit der Realität zu tun hat und wie im Besoffenen kommen in irgendeiner Kneipe irgendetwas mit einem Umlaut gesehen haben. Ich glaube, es war sogar ein Bier oder und so was. Und haben dann gesagt, komm, das machen wir jetzt auch auf die O's. Auf das O und auf das U machen wir noch so einen Umlaut. Dann ist es noch bekloppter. Ne? Also böse, im Vergleich zu dem, was man heute als böse nimmt.
Und weißt du, welches Bier sie wahrscheinlich gesehen haben, müsstest du ja wissen. Es muss doch Kölsch gewesen sein, oder? Ha, ha, ha.
Vielleicht. Ich meine, war eines. Jetzt wurde es das, könnte sein. Ja, vielleicht haben sie wirklich.
Ja, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Oder ist Kölsch so der große Exportschlager in die USA? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Ist ja kein Bier-Podcast hier. Ne? Wir wollen hier über Musik reden.
Ja, aber ich habe ja mein eigenes Bier, wie du weißt. Ne?
Ja, aber das heißt ja gut, aber möchtest du auch noch drüber reden? Oh. Können wir auch gerne machen.
Geh erstmal mit deinen normalen Fragen durch, bevor wir für den Endorsements kommen. Da kannst du noch mal eine Stunde hinten dranhängen.
Ja, okay. Dann machen wir mal weiter. Also ich meine wirklich mal gelesen zu haben, dass es schwer angesagt war, Umlaute zu nehmen, weil man das irgendwie mit Böse und mit Deutschland in Verbindung bringt, weil Deutschland ja die, obwohl eigentlich um viel mehr Umlaute benutzen ja eigentlich skandinavische Länder. Ne? Ja. Also gerade sowas wie Finnland, da kann man die Ös ja gar nicht zählen, hätte ich gesagt, in manchen Wörtern, die
ja, es da so gibt. Ja, das stimmt. Also ich habe das tatsächlich noch nicht gehört, aber ich will das auch nicht absprechen. Könnte auch sein. Ja.
Vielleicht ist es auch einfach nur eine urbane Legende.
Kann auch sein. Legenden sind immer schön, lassen sich gut weitererzählen.
Wo wir bei Legenden sind, was würdest du sagen, war in deiner Musikerkarriere bisher so das absolute Highlight, wo du sagst, an diesem Moment denke ich immer zurück und habe immer noch Gänsehaut?
Da könnte ich dir spontan zwei Sachen nennen.
Ja, gerne.
Ein ganz kleiner Moment und ein ganz großer Moment. Fangen wir mit dem kleinen Moment an. Ich hatte, eigentlich ist es auch ein ganz großer Moment, weil was daraus entstanden ist, ist ganz groß. Und zwar, der Punkt ist, ich habe, kann mich sogar noch daran erinnern, man sagt, 89 in Darmstadt im Steinbruchtheater mit Domain gespielt. Das war im Rahmen der Deutschland-Tour, die wir damals gemacht haben, zum zweiten Album. Und wir hatten eine, oder unsere Hitsingle war I Don't Wanna Die. Das ist schon ein Chorus, oh, oh. Und wir haben aha. Ne? Sehr leicht zu merken. Mhm. So, wir haben den Song gespielt, war natürlich dann ich weiß nicht, ob es eine Zugabe war, der Song ist vorbei und die Leute singen weiter. Also das Publikum. Und ja, klasse. Und wir gucken uns so an, die Band, ja. Und ich zähle einfach ein, so 1, 2, 3, 4 und wir fangen alle, ohne dass das jemals geprobt war oder irgendwie abgesprochen war, exakt alle am gleichen Teil im Song an und spielen den Prinzip die Hälfte nochmal bis zum Ende. Und das war so ein Moment, wo du gemerkt hast, 5 Leute, die nichts abgesprochen haben, die aber alles gute Musiker sind, hatten genau den gleichen Einfall, weißt du was, wir fangen jetzt nach dem zweiten Chorus nochmal an. Und das werde ich nie vergessen, das hat mir eine riesen Gänsehaut gemacht, das war so eine Chemiegeschichte, die du halt so ganz selten hast. Ja, da müssen die Leute, die Musiker, die Kollegen schon so auf einer Wellenlänge ticken. Groß ist es geworden, weil nach diesem Auftritt habe ich meine heutige Frau kennengelernt, mit der ich jetzt seit 32 Jahren verheiratet bin. Und so gesehen ist es, so gesehen, das ist natürlich eine Riesensache. Ne? Und der größte war ganz klar, das war die Wacken Headliner Show von Gravedigger 2010. Werde ich auch nicht vergessen. Da war ich etwas mehr als ein Jahr in der Band. Komme auf die Bühne und wir hatten einen Dunkelslot, das war auch sehr schön. Da ging gerade so die Sonne unter. Ne? Großes Dudelsack-Orchester hinten drauf und so. Es war viele Sachen. Stimmung war sehr angespannt. Wir konnten nicht so viel proben und. Und ich komme auf die Bühne und vor mir stehen so ungefähr 100.000 Mann und brüllen. Und ich hatte bis dato noch nicht mal ansatzweise. Und ich gucke darüber und habe gesagt, so, dafür hast du 30 Jahre lang Fingerübungen gemacht. Nach dem Motto, hat sich doch gelohnt. Ich war danach nach der Show, ging ich ins Hotelzimmer oder so und ich habe da 3 Stunden nur gelegen und habe versucht, den Adrenalinspiegel wieder runterzukriegen, weil das war so beeindruckend und so ergreifend auch. Da hat alles gestimmt. Das Publikum war großartig, das Wetter war großartig, die Musiker waren toll, ja, und die Stimmung, wir hatten einen ganzen Gastmusiker, Doro im Kleid, im Burgfräulein-Kleid auf der Bühne, ja. Ich weiß nicht, ob Doro jemals in ihrem Leben ein Kleid gezogen hat, außer für diese Show bei uns. Sie sah super aus, wirklich große. Hansi Gürsch hat gesungen, wir hatten hier Van Canto, haben hinten 6 Mann Backings gemacht. Und so. Das war, also ich kam mir vor wie in einem anderen Film. Das war wirklich ganz cool. Das war der tollste Auftritt.
Und der Moment ist konserviert für die Ewigkeit, denn es gibt ihn auf DVD, weiß ich, weil er steht irgendwo bei mir drüben im Regal.
Ja, es ist richtig. Es war wirklich ganz toll. Und wo ich auch ganz besonders stolz drauf bin, es ist eine Stelle, eine einzige Stelle, musste ich musikalisch nachbessern. Alles andere ist wirklich live. Also die Gitarren sind live, die Soli sind live, bis auf eine Kleinigkeit. Und das hättest du so nicht rausbringen können. Und aber sonst, also 99% sind echt live. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf.
Da war ich damals leider nicht dabei, aber 2022 in Wacken war ich dabei. Das war auch sehr schön. Habt ihr ja auch eine leichte Special-Show noch aufgefahren, ne?
Ja, das war genau, das war tagsüber. Ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Ja, und wo wir jetzt gerade bei Höhenflügen waren, mein Gott, holen wir dich mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Erzähl uns doch mal, was das Peinlichste war, was dir jemals auf der Bühne passiert oder widerfahren ist. Also ich gehe davon aus, das war nicht der Schnitzer bei diesem einen Gitarrensolo, sondern bestimmt irgendwas anderes.
Oh ja, oh der ist, also ich weiß gar nicht, ob der ist mir so peinlich. Ja gut, ich erzähle noch.
Bin gespannt.
Show in Russland, in Rostov na Donu. Und zwar, es war guter Club-Gig, alles war prima, aber ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe einfach viel zu viel Flüssigkeit vor der Show zu mir genommen. Und merkte schon irgendwie beim zweiten oder dritten Stück, das wird ein echtes Problem. Ja. Und ich merkte schon, wenn ich die Gitarre einfach nur runterhängen ließ und die liegt ja dann so im Lendenbereich auf, ja, und denkst, das schaffe ich auf keinen Fall. Also, was mache ich denn jetzt? Ja, also es war wirklich, war dumm von mir. Ja. Ich sage, jetzt mehrere Möglichkeiten, 2 sehr unappetitliche Lösungen. Oder aber ich muss jetzt kurz von der Bühne sonst wohin. Und in Russland ist es halt so, diese Auftritt Häuser damals, mittlerweile kann man ja nicht nur Russland spielen, das sind meistens so riesige Paläste, riesige Hallen, die auch extrem große Korridore und die Toiletten waren dann auch noch ewig weit weg von der Bühne. Ja? Und ich habe meinem Backliner gesagt, hier, Riesenproblem, du musst doch ausfindig, wo die beste Toilette ist. Ja? Und bin dann wirklich, es ging nicht mehr anders, nach dem dritten oder vierten Nummern musste ich, renne ich am Chris vorbei und sage, ich bin gleich wieder da und bin weg. Und der guckt mich an oder ich habe die Blicke in meinem Rücken gespürt. Ja, nach dem Motto, was ist denn jetzt los? Ja, und dann standen die Jungs da ohne Gitarre. Und aus der Not geboren, was macht man? Schlagzeug-Solo. Ja. Damals war Stefan noch am Schlagzeug und Stefan hasst eigentlich Schlagzeug-Soli, wenn sie jetzt nicht gerade ausgearbeitet sind und entsprechend vorgetragen. Ja, der arme Kerl musste dann aus der Not geboren da in so ein Anmachpartner-Publikum machen. Ja, und dann nach der Show gab es eine entsprechende Ansage, zu Recht. Ja, also wirklich zu Recht. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, habe mich tausendmal entschuldigt. Und danach ist mir das natürlich nie mehr passiert. Aber das war extrem peinlich. Ja, also,
aber wie lange warst du denn dann weg?
Naja, also jetzt ungelogen, ich war bestimmt 3-4 Minuten weg. Ja, die überbrückst du mal. Ich meine, wenn du das in Deutschland hast, dann kannst du vielleicht noch ein paar knackige Witze erzählen.
Ja, okay. Weil ich hätte jetzt gedacht, ich hätte schon gedacht, dass ein Chris Boltendahl ein Entertainer ist und Geschichten erzählen kann. Aber klar, sprachliche Barrieren, ja. Ja. Okay, verstehe.
Chris ist immer sehr gut, wenn er in Deutsch erzählen kann. Dann, er hatte Phasen, wo er wirklich brillant war. Wirklich witzig und schlagfertig, hat mit dem Publikum gearbeitet, ist aufs Publikum eingegangen, hat Zwischenrufe beantwortet und die waren wirklich herausragend. In Englisch ist er nicht ganz so locker unterwegs.
Ja, ich glaube, das geht aber jedem so. Also in seiner Muttersprache ist man ja immer sehr gewandt, würde ich mal denken, gerade wenn man Bühnenerfahrung hat. Aber ich muss auch sagen, also ich habe schon mal ein oder zwei Podcast-Interviews auf Englisch geführt. Ich fand es furchtbar, allein auf Englisch reden zu müssen und wenn man sich hinterher selbst dann auch noch hören muss und denkt, boah, das ist doch völlig falsch, was du da von dir gibst.
Wir hatten mal einige Zeit einen britischen Tontechniker, den Richard. Richard lebt viele Jahre in Deutschland schon und spricht natürlich dann auch Deutsch. Und ich habe immer auf Tour gesagt, Richard, hier, your native speaker, ne? Tu mir doch mal einen Gefallen, wenn wir uns unterhalten, tu mir einen Gefallen und berichtige mich. Also wenn ich glaube, mein Englisch ist, glaube ich, soweit ganz gut. Aber natürlich bin ich kein native speaker. Und dann habe ich gesagt, hier, tut mir doch gefallen. Sag mir immer, wenn ich etwas besser sagen kann, lockerer sagen kann. So sagt er, Axel, mach dir keine Sorgen. Dein Englisch ist noch ein Vielfaches besser als mein Deutsch. Ja? Und das heißt, die Deutschen haben immer die Angst, sie könnten dem internationalen Anspruch nicht gerecht werden. Ja? Dann denkst du immer, wozu? Ja gut, Englisch ist die leichteste Sprache, hat die einfachste Grammatik. Aber jedem Amerikaner ist das so schnurzpiep, egal ob du vielleicht mal eine falsche Zeitform oder halt irgendeinen Satzbau oder Sachen umschreiben musst. Das ist völlig egal. Der ist ja dankbar, dass man ihn versteht. Ja, ja, also ich finde es auch natürlich gut, wenn man ein gewisses Englisch hat und wenn der Wortschatz eine lockere Diskussion zulässt. Aber wenn dem nicht so ist, so what? Ja.
Genau. So, das peinliche Bühnenerlebnis. Kommen wir mal zu der bösesten Abschlussfrage überhaupt. Na, sie ist eigentlich nicht böse. Das Erlebnis war für dich ja offenbar sehr peinlich, aber gab es jemals in deiner ganzen langen Karriere einen Moment, wo du dachtest, Alter, das hat doch keinen Sinn, ich hau in den Sack, ich stell die Gitarre in die Ecke und fass sie nie wieder an, das ist doch alles Unsinn. Hat es sowas einmal oder vielleicht sogar mehrfach gegeben?
Nein. Nee, das hat es nie gegeben. Es gab immer mal wieder kurze Phasen, wo man halt sich als Künstler schon fragt, ist das alles, was ich im Moment so wie ich es mache, hat das noch Sinn? Macht das zum Beispiel in der heutigen Musiklandschaft, in der Industrie wirklich noch Sinn? Macht diese Art der Vermarktung Sinn? Macht diese Art der Musik Sinn? macht diese Art der Live-Präsentation Sinn? Ich würde mal sagen, so die Anzahl der Kirmes-Metal-Bands, die halt zu 50% oder mehr ihren Kram vom MP3-Player oder vom MacBook abspielen lassen und vorne immer noch rumhüpfen und das Äffchen machen und rumfaken, werden halt gefühlt täglich mehr. Und immer wenn du denkst, so, jetzt ist aber noch mal der Peak erreicht, kommt noch einer, der noch mehr Zirkus macht, was nichts, aber wirklich gar nichts mehr mit echtem Handwerk und echter Musik zu tun hat. Und das Schlimmste daran ist nicht mal, dass die Musiker das machen. Musiker in Anführungsstrichen. Das Schlimmste daran ist, dass es dem Publikum scheißegal ist. Es ist größtenteils ist es ihm scheißegal. Ich habe Leute angesprochen nach dem Motto, und ja, hier, guck mal, das ist doch nur gefaked, das ist doch alles von mir. Ja, und? Klingt doch super. So geil, super Party. Ja? Da habe ich natürlich dann schon mal so den Punkt gehabt, macht das wirklich Sinn, sich jeden Tag 1 bis 2 Stunden hinzusetzen und die Finger weiter geschmeidig zu halten, trainieren? Und macht es wirklich Sinn, Kompositionen zu schreiben, die eine Strophe, eine Bridge und einen Chorus haben und ein Solo, wo du weißt, wenn du Glück hast, hören die Leute bis zum Chorus und dann kommt sowieso die Skip-Taste, jetzt den nächsten Song. Ja, also macht es überhaupt Sinn, das, was ich mal gelernt habe, als Beruf noch in der Intention auszuüben? Das hatte ich schon. Aber dass ich mal gesagt habe, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, das geht nicht, weil Beruf kommt schon Berufung und ich bin halt zum Musikmachen berufen. Ich hätte auch viele andere Sachen machen können. Mich interessieren auch viele andere Sachen. Ich mache auch jetzt noch andere Sachen, die nichts mit Musik zu tun haben. Aber den Beruf wechseln in etwas anderes oder aufgeben, in Anführungsstrichen. Nee, das geht einfach nicht. In dem Augenblick bin ich tot.
Jetzt hast du schon unbewusst wahrscheinlich etwas angesprochen, was gleich in einem kurzen Spiel vorkommen wird. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. Denn lass uns mal eine kurze Runde Entweder-Oder spielen. Also ist ganz einfach. Ich sag dir 2 Begriffe und du entscheidest dich. So nach dem Motto Sekt oder Selters.
Okay.
Sind alles Sachen, die im weitesten Sinne irgendwie mit Musik zu tun haben.
Okay.
Also, du kannst dann auch gerne ausführen, warum du dich so entschieden hast. Oder du kannst auch sagen, nee, wir gehen das einfach durch.
Ja.
Starten wir mal vorne. Die große Grundsatzfrage für viele Leute. Iron Maiden oder Judas Priest?
Oh, Iron Maiden wegen Steve Harris.
Coole Antwort. Ich liebe Steve Harris auch. Ich liebe auch Iron Maiden. Also ich liebe auch Priest.
Ja, ist mein Zwillingsbruder. Sieht genauso aus wie ich. Ist nur ein paar Jahre älter. Und hat am gleichen Tag ich Geburtstag.
Hast du denn auch wie er so eine schicke Zebra-Leggings oder ist das an dir vorbeigegangen?
Ich habe eine schicke Zebra-Gitarre.
Ist vielleicht auch besser. Okay. AC/DC mit Bon Scott oder mit Brian Johnson?
Mit beiden. Geiler von der Art her finde ich Bon Scott, aber Brian Johnson hat es halt geschafft, die Band zu Weltruhm zu führen.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Jetzt kommt so eine Frage, wo ich nie weiß, ob das ein Thema für die Leute ist.
Och,
Merciful Fate oder King Diamond?
Boah, da muss ich passen. Ich muss deshalb passen, weil ich einfach zu wenig von beider. Ich weiß, vielleicht. Wann hat Mickey D gespielt? Bei Merciful Fate, ne? Oder?
Nee, bei King Diamond. Und zwar,
echt?
Ich weiß gar nicht, ob von Anfang an, aber auf jeden Fall auf den Alben in den 80ern. Also so bis,
ja.
Auf Conspiracy war er, glaube ich, als Session-Drummer noch dabei, meine ich.
Dann würde ich King Diamond nehmen, aber nur wegen Mickey D. Weil Mickey schafft es halt wie kaum ein anderer, Rock'n'Roll mit Metal zu verbinden. Ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen, halte ihn für einen herausragenden Schlagzeuger, zumindest. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gehört. Wahrscheinlich haben die Scorpions ihn schon lang versaut, aber er war beim Motorhead herausragend.
Okay. Und jetzt eine spannende Angelegenheit. CD oder digital?
Digital. Weil die CD ist digital, ne? Darf man halt auch nicht vergessen.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Und naja, aus kaufmännischer Sicht natürlich CD, aus optischer Sicht auch CD, aber aus aktueller und Zukunftssicht digital oder Streaming.
Da habt ihr ja auch jetzt bei Jest ein quasi das so als verkauft als neue Lösung, wenn ich das richtig in eurem Newsletter gelesen habe.
Ja.
Wie ist das denn von euch gemeint? Also ich kann mir das schon vorstellen, aber erzähl doch mal, warum meint ihr kein Album, sondern 10 Singles oder so sind der neue Weg?
Ja, der Punkt ist der, ich hatte in den letzten Jahren schon immer ein großes Problem mit der Wahrnehmung eines Albums. Und zwar, das muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, der Punkt ist der, ich hatte so ein, zwei Erlebnisse, die haben mir das dann so richtig vor Augen geführt. Und zwar, wir haben dann irgendwie ein neues Grave-Digger-Album gemacht, das war vor ein paar Jahren, ne? Und bis du das Album dann wirklich im Sack hattest, vergeht man mit inklusive Songwriting und Aufnahme und Dingens und Pressure, bla bla bla, vergeht man mindestens 1,5 Jahre, 1 bis 1,5 Jahre. So, dann ist das neue Werk da und du packst es raus und schickst es und promotest das. Die Fans hören das und sagen, boah, geil, toll, oder ja, andere Stimme besser, bla bla bla, aber es wird wahrgenommen. Und nach einem Monat kamen die ersten Sachen auf Facebook, ja, toll, hör mal, wann kommt das nächste Album? Dann sagst du, hör mal, wir haben vor einem Monat erst ein neues rausgebracht und das hat 1,5 Jahre gedauert. Ne? Ja, gut. So, und dann brauchst du ja wieder 2 Jahre, bis das nächste Album rauskommt. Ja, dazwischen kannst du Tourneen machen und so, aber kannst natürlich auch was Limitiertes rausbringen. So. Aber der Punkt war einfach, du hast im Vorfeld, dann hast du vielleicht so 2, 3, manchmal sogar 4, in Anführungsstrichen, Singles, die du rausbringst, um die Leute auch vorher einzufüttern oder eben dann immer noch mal was zu bieten. Aber die anderen 6 oder 8 Titel, die noch auf dem Album drauf sind, die werden von den Hardcore-Fans wahrgenommen, ja, und die freuen sich auch darüber. Aber dieser Anteil der Leute, die ein ganzes Album durchführen und auch ein ganzes Album wahrnehmen, dieses Publikum schwindet. Das wird immer weniger. Und das liegt einfach an den veränderten Hörgewohnheiten. Also, ich will ja jetzt gar nicht irgendwie die Jugend ankreiden nach dem Motto, die hören rein, die hören das Intro und nach 15 Sekunden mit die Skip-Taste gedrückt. Nee, langweilig. Also da muss es ja direkt mit dem Chorus anfangen und sofort abgehen. Ja, sonst haben die schon weitergeskippt. Und ich habe dann mal mit der Band besprochen, etwas, was ich auch schon bei Gravedigger mal angerissen hatte und vorgeschlagen habe, aber das stieß nicht auf Gegenliebe aus verschiedenen Gründen. Möchte ich auch nicht näher darauf eingehen. Und der Punkt war dann, dass letztendlich ich gesagt habe, wenn wir hingehen und machen tatsächlich nur Singles, und zwar alle 6 bis 8 Wochen einen neuen Titel, und der muss stark genug sein, um ihn als Single stehen zu lassen, dann haben wir im Prinzip, kann man durchrechnen, ne, alle 8 Wochen, 10 Singles, 80 Wochen, haben wir 1,5 Jahre. Haben wir für 1,5 Jahre ständig neue Songs und neuen Content für die Leute und können immer wieder was Neues bringen. Wo die auch sagen, ah, es gefällt mir, aber das gefällt mir nicht, oder wie auch immer. Also du bist ständig im Gespräch und kannst die Leute ständig unterhalten. Wenn du ein Album rausbringst, kannst du das im Vorfeld 2, 3 Monate richtig fett aufblasen, dann bringst du es raus, dann hast du noch ein bisschen Nachgang von 1, 2 Monaten, dann ist Feierabend, dann hast du 1,5 Jahre nichts. Ja? Und das habe ich besprochen, habe das vorgeschlagen und das ist bei der Band gut angekommen. Ich glaube, es gab schon mal ein, zwei amerikanische Bands, die das gemacht haben. Das hat mir zumindest mein Bassist Steven erzählt. Also wir sind jetzt nicht die allerersten, die auf diese Idee kamen. Aber interessant fand, ich habe letzte Woche gehört, dass Mötley Crüe das Gleiche jetzt macht. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Nikki Sixx das jetzt von uns übernommen hat, aber ja, das wäre jetzt vielleicht sehr anmaßend. Aber
Ja, klar.
es ist tatsächlich,
Hardcore-Fan.
genau, ein totaler Hardcore-Fan. Aber es ist tatsächlich so, dass die geänderten Hörgewohnheiten in meinen Augen dieses Konzept, was wir jetzt machen, die Leute einfach mehr Spaß haben. Der Nachteil ist, du hast eine längere Aufbauarbeit. Wir sind ja jetzt eine ganz neue Band. Uns gibt es ja im Prinzip jetzt erst seit 8 Wochen und wir haben 2 Titel am Markt. Wären wir jetzt mit einem Album gestartet, hätten wir 10 oder 12 Titel. Und jetzt kommt aber, mit jedem Monat, der vergeht, ist unser Prinzip immer weiter vorne. Und wenn wir dann mal, ich sag mal, 10 Titel draußen haben, dann werden wir hingehen und werden sagen, so, und jetzt nehmen wir diese 10 Titel, machen davon ein schönes Album, auch richtig mit Hardcopy und allem, packen jede Menge interessantes Bonusmaterial da drauf und bringen das schön als Box oder irgendwie eine schöne limitierte Box oder Vinyl oder sonst was raus. Aber erstmal Anfang Singles und dann zum Schluss für den Hardcore-Hardcopy-Fan dann entsprechend das Ganze nochmal zusammengefasst, schön aufbereitet als Album.
Ja, Habe ich verstanden. Klingt auch sehr schlüssig. Da hätte ich noch mal eine andere Frage zu. Hat jetzt nichts direkt damit zu tun. War das vielleicht auch ein Grund, warum ihr auf der letzten Gravedigger-Tour irgendwie nur einen neuen Song gespielt habt? Zumindest bei dem Konzert in Bochum war es in meiner Erinnerung nur Hell is my Purgatory.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr schade. Könnte dir auch jetzt sagen, warum wir das gemacht haben. Aber wenn ich ehrlich sein darf, möchte ich das so in der Öffentlichkeit nicht sagen.
Alles gut.
Es gab deutlich Planungen, mehr davon zu spielen. Aber es ließ sich dann leider nicht so umsetzen, wie ich es gehofft.
Okay, alles gut. Du musst nichts erzählen, was du nicht sagen möchtest. Alles gut.
Ja.
Aber hier ist eine Frage noch, auf die müsstest du jetzt vollkommen steil gehen. Ja, obwohl eigentlich es sind zwei. Wenn man live spielt, mit Klick oder ohne?
Ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde diese Frage immer weitergeben, und zwar mit Schlagzeuger. Es gibt ja okay. Zwei, oder sagen wir es mal so, stopp, das ist jetzt die falsche Antwort. Es gibt zwei Grundsachen. Es gibt die Tatsache, dass du den Klick brauchst, weil du mit Backing-Tracks arbeitest, ja, dass also die Sachen eingeflogen werden, die nicht auf der Bühne gespielt werden. Teilweise, jetzt zum Beispiel bei Extreme, da sind bei hier Get the Funk Out sind Bläser drauf. Und sagt Nuno Bettencourt, Jungs, ja, wir haben es jahrelang ohne die Bläser gespielt, ja? Also ohne jegliche Backing-Tracks. Ja? Aber es ist einfach scheiße. Die Nummer braucht die Bläser. Wir können aber nicht für einen Song drei Bläser auf die Tour mitnehmen und die bezahlen. Das lohnt sich nicht. Also spielen wir diesen Song mit Backing-Tracks, wo die Bläser vom Band kommen. Sag ich, okay. Wir tun nicht so, als ob sie da irgendwie was machen, sondern es ist ein notwendiges Übel. Ich meine, bei Gravedigger sind ja auch die Dudelsäcke vom Band gekommen.
Ja.
Ne? Weil wir können ja nicht für Rebellion ein 60-Mann-Orchester durch die Gegend schleppen.
Ne? Außer in Wacken.
Außer in Wacken. Da hatten wir es dann dabei. Das heißt, das ist dann so ein, ja, ich sag mal, so ein Realitätskompromiss, wo man sagt, okay, aber man der Zuschauer unten im Publikum sieht, da sind jetzt Bläser, oder wenn man es in der Lage ist zu hören, da sind Bläser, die sind nicht auf der Bühne, die sind künstlich erzeugt. Aber die Gitarre ist echt. Und da brauchst du natürlich einen Klick, weil der steuert das ganze System. Ich kenne aber auch Schlagzeuger, die spielen sehr gerne mit Klick, ohne dass Backing-Tracks sind, einfach weil sie dann stabiler im Timing sind und sich mehr zum Beispiel auf Show-Einlagen konzentrieren können. Oder halt bestimmte Sachen machen, wo, wenn man sich darauf konzentriert, man Gefahr läuft, ein bisschen aus dem Beat zu kommen, gerade wenn man so Showdrumming-mäßig unterwegs ist. Und da finde ich es absolut legitim, dass der Drummer sagt, weil Timmy zum Beispiel, unser Drummer vom Jazz, ist so einer, hervorragender Showdrummer, spielt super, spielt auch ohne Show super, aber ist halt herausragend, so die alte Tommy Lee-Schule, was das angeht. Und wenn du halt viel mit den Stücken machst und Show machst, und musst dich trotzdem noch darauf konzentrieren, exakt im Timing zu bleiben, dann ist das anstrengender, als wenn du hinten einen Klick durchlaufen lässt, der dich ermahnt, jetzt bist du vorne oder jetzt bist du hinten. Aber wir hören nur das Schlagzeug, ja? Und deshalb ist das für uns jetzt irgendwie kein Unterschied.
Damit hast du nämlich genau die nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Live, mit Backing-Track oder ohne? Und nach deinen Ausführungen von vorhin würde ich sagen, bisschen ist okay, aber jetzt nicht bei jedem Song so ungefähr.
Wenn es irgendwie möglich ist, ohne alles. Aber auch wir mit Jazz werden das Problem haben, wir sind im Prinzip ein Trio mit weiblichem Gesang. Wir können jetzt die Backing-Chöre, also wir werden garantiert keine Chöre vom Tape einfliegen. Das hasse ich wie die Pest. Lieber habe ich ein dünnes Kuh. Ich meine, für mich das beste Beispiel, wo man sagt, geht doch. Hätte ich niemals für möglich gehalten, ist Def Leppard, die aktuellen Shows, die die spielen. Die haben zwar ein paar Keyboard-Sequenzen und auch ein paar Drum-Loop-Sequenzen von der Maschine. Klar, wie man weiß, dem Schlagzeuger fehlt ein Arm. Ja, also der kann bestimmte Sachen einfach nicht mehr spielen von früher. Aber die Backing-Gesänge, das sind vier Leute, die singen, und die haben diese 100-Mann-Chöre auf dem Studio auf vier Leute eingedampft und machen einen super geilen Satzgesang, der nicht so fett ist wie im Studio, aber der alle Stimmen wiedergibt, die da reinsuchen. Und das begeistert mich komplett. Das heißt also, obwohl das riesen Gigantenproduktionen sind, haben die es geschafft, diese Sachen zusammenzubringen. ohne dass es da in irgendeiner Form formuliert wurde. Klingt ja jetzt aber total dünn. Und das ist auch unser Anspruch, dass ich muss halt gucken, wenn ich zum Beispiel ein Gitarrensolo habe, hast du bei einem Trio nur noch den Bass. Das kannst du bei ZZ Top machen, ja. Aber das wird schwierig in einer Band. Oder also vielleicht hat man dann eventuell da mal eine Rhythmusgitarre hinten mitlaufen, unter Umständen. Aber dieses Kasperle-Theater, du musst mir wieder zehnmal auf die Zunge beißen, um die Bands nicht zu nennen, ne? Wo halt nahezu alles. Markus, ich habe Bands gesehen, da kam alles, alles bis auf den Schlagzeuger, der zwangsweise, zumindest ist das, was vom Band kommt, halt noch so tun musste, als ob die Lead Vocals, Gitarre, Bass, Keyboards, alles kam von der Maschine. Und da sage ich ihm, das ist Betrug. Das ist Betrug am Musikhörer. Wenn ich das herausfinden würde, ich bin im Konzern, kriege das mit, gehe ich zur Kasse vor und sage, ich will mein Geld zurück. Ne? Ich habe dafür bezahlt, dass der Künstler, den ich da oben auf der Bühne sehe.
Ich habe für live bezahlt, ne? Nicht für Playback.
Und die machen da das Äffchen, ja, hüpfen da rum und machen weiß der Däubo was, machen coole Ansagen und wissen genau, ich muss noch nicht mal die Gitarre stimmen. Doch scheißegal, da kommt er eh von dran. Und das ist Betrug. Für mich ist das ist so, als wenn ich Maurer bin und habe einen Bauherrn und der sagt, zieh mir doch mal bitte die Mauer da hoch zwischen zwei Rollen. So, dann gehe ich hin, klebe zwei Regingswände aneinander und mache der Tapete drauf die Mauer. Kommt der Bauer her und sagt, so, was hast du da gemacht? Ich sage, wieso? Ist eine Mauer hier. Nee, ist keine Mauer. Das sieht aber genauso aus. Ja? Und wenn deine Freunde zum Besuch kommen, dann können die sagen, guck mal hier. Aber super Mauer. Aber es ist keine Mauer, sagt der Bauer. Er sagt, ja, und sieht doch genauso aus. Weißt du, für mich ist das Betrug. Das gehört verboten.
Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, weil ich weiß, als ich das erste Mal auf Konzerten war, wo auch Chöre vom Band kamen, habe ich auch gedacht, Leute, das muss aber nicht sein. Komponiert die Songs so, dass sie auch live reproduzierbar sind. Und wenn ihr im Studio halt den 40-stimmigen Chor meint, haben zu müssen, dann brecht es doch so weit runter, dass der Song auch live funktioniert. Ja. Also ich bin da gedanklich sehr bei dir. Ich weiß, heutzutage wird es viel gemacht. Gerade Keyboards werden ja oft reingesampelt. Bei Keyboards denke ich mir immer, okay, das ist was, wo ich es noch verschmerzen kann. Aber wenn wirklich stellenweise Rhythmusgitarren oder sowas noch vom Band kommen, denke ich mir auch, okay, finde ich jetzt irgendwie, es ist nicht live. Also bin ich gedanklich vollkommen bei dir.
Ja, es gibt Bands, die bauen die gesamten Kompositionen, bauen auf Keyboards, Orchester und gigantischen Chören auf. Ne? Und keines von diesen Instrumenten, was für die Songs essentiell ist, ist auf der Bühne vertreten. Naja, da könnten wir stundenlang drüber reden. Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich. Aber
ich merke schon.
Ne? Anyway, jedem das war das so richtig. Ja, das triggert mich. Weil ich halte, man muss das halt auch verstehen, dass wenn du etwas gelernt hast, ich komme ja aus einer Zeit, wo eine Band war, aus vier Leuten, weil jeder ein Instrument bedient hat. Also du brauchtest einen Bassisten. Weil du brauchtest jemanden für die tiefen Töne, für die tiefen Frequenzen. Ja? Und du brauchtest einen Keyboarder und du brauchtest einen Schlagzeuger, um halt diesen Song, diese künstlerische Idee wiederzugeben. So, und dann kam die Technik und hat dann als erstes die Keyboards ersetzt und dann kamen die Backing-Tracks, dann kamen die Chöre und dann kam das und das. Und im Prinzip ist es halt jetzt so, wenn man diesen Anspruch als Künstler nicht mehr erfüllen kann, ist das okay. Aber dann gehört man nicht mehr auf eine Bühne. In meinen Augen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Finde ich gut. Gehört man nicht auf die Bühne.
Ja. Genau. Ich bin eh der Meinung, das ecke ich natürlich auch mal so ein bisschen mit an, aber bei mir ist es halt, guck mal, eine Bühne ist ja da schon gedacht, du nimmst einen Künstler, der wird dann in 2 Meter Höhe dargestellt, damit möglichst viele Leute ihn besonders gut sehen und hören können. Wenn du auf diese Bühne gehst, entweder du bist ein unfassbar guter handwerklicher Musiker, dass die Leute sagen, boah. Oder aber, du bist ein unfassbar guter Entertainer, der die Leute unterhält und mit ihnen eine gute Party feiert. Oder du siehst einfach nur scheißengut aus. Wenn keins dieser 3 Punkte gegeben ist, hörst du in meinen Augen auf keine Bühne. Ja? Und das ist halt immer so ein Punkt. Das vertrete ich bis heute, aber da macht man sich nicht Freunde mit.
Ja, kann ich schon verstehen. Also ich verstehe die Einstellung vollkommen und ich kann auch verstehen, dass man damit aneckt, wobei ich dir zu 95% auch zustimmen würde. Also wer nichts kann, gehört nicht auf die Bühne und wer nicht performen kann, auch nicht. Ja.
Genau.
So. Eigentlich hätten wir jetzt ja noch einen kurzen Slot, um über deine fünf Lieblingsalben zu sprechen, aber ich glaube, das skippen wir an dieser Stelle mal, weil sonst landen wir irgendwann bei 3 Stunden, fürchte ich.
Ich verstehe.
Nein, ist ja alles gut, aber oder möchtest du es unbedingt machen? Dann können wir es tun.
Nein, nein, ich sehe gerade, wir sind schon bei 1 Stunde 10 oder sonst was. Da müssen schon ein paar richtige Hardcore-Fans vor.
Darum hätte ich gedacht, lass uns das Ganze heute mal abschließen mit folgender Sache. Zu diesem Podcast gibt es ja auch eine Playlist, also auf YouTube und auch auf Spotify, die ich immer mit Songs jetzt füttere. Und ich würde 3 Songs da reinpacken, an denen du auch beteiligt warst und würde es schön finden, wenn du zu jedem
Ah.
Song noch so ein paar erklärende Worte übrig hättest.
Ja, okay.
Starten wir mal mit dem Song 1 Million Light Years from Home.
Jawohl. Das war das, ja, Reunion kann man nicht sagen, weil außer mir waren alle neue Musiker dabei. Das war im Jahr 2000 als Domain in der Mark III-Besetzung an den Start ging. Und da war mein Hauptaugenmerk da drauf, möglichst viel von den Erfolgsalben von Domain, also vor allen Dingen vom ersten und zweiten Album, in die Songs reinzupacken. Und dieses 1 Million Light Years from Home ist so ziemlich stark an Lost in the City von der ersten Domain-Scheibe, beziehungsweise auch noch von der ersten Kingdom-Scheibe angelehnt. Es hat viel na, 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 na und viele Chöre, die das Ganze dann entsprechend in diese Richtung schieben sollen. Also das war Absicht. Ist auch gut angekommen, aber war sehr anstrengend, live zu spielen.
Okay, dann machen wir mal einen Schritt etwas, ja, weiter an die Gegenwart zu einer der wohl, wie ich finde, ungewöhnlichsten Singles, die Grave Digger jemals gemacht haben. Zombie Dance.
Ja, Zombie Dance war eine echter Knaller. Lustigerweise, also wir haben dafür so viel Prügel bekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Echt?
Uns wurde der Verrat am Metal vorgeworfen und ob wir die Fans verarschen wollten und was das denn soll. Und der Punkt war, dass weil ich gerade, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, ob wir gesagt haben, wir machen einfach mal etwas ganz anderes oder wir machen irgendetwas in Richtung Zombies oder sonst auf jeden Fall mal bei der Chris, aber wir bräuchten irgendwie mal was ganz anderes in irgendeiner Form, irgendwas Schmissiges. Ich sage, jo, am besten soll ich dir noch eine Polka schreiben. Ja. Ich sage, das meinst du jetzt nicht ernst? Sagt er, doch, schreib mir eine Polka. Ich sage, wenn du eine Polka willst, kriegst du eine Polka. Und dann habe ich eine Polka komponiert. Wir haben das aufgenommen, natürlich auch mit so ein bisschen so Blink in the Eye-mäßig, also ein bisschen mit einem verschmitzten Lächeln. Ja. Und das ist nicht bei allen Metal-Fans gut angekommen. Lustigerweise ist dieser Titel, aber der nach Rebellion, der zweithäufigst gestreamte Song auf allen Plattformen, das heißt außerhalb des Metals oder bei den Leuten, die das Ganze ein bisschen eher aus der lustigen oder Spaßabteilung sehen, kommt dieser Song super gut an. Ja, weil man kann ja auch wirklich super mitsingen und dazu richtig gut tanzen und alles. Aber er hat sehr stark polarisiert.
Ich weiß es gerade gar nicht. Hat er es jemals zu Live-Ehren geschafft?
Nein.
Schade.
Lustigerweise ist dieser Titel niemals oder ich glaube einmal in Südamerika. Ich bin ja aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube einmal oder zweimal. Ja, kann sein. Ich weiß nicht.
Aber kein Part des regulären Toursets damals zur Living Dead Tour.
Also, je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, der war wirklich bei der anschließenden Südamerika-Tour, war der Titel fest im Set. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe da eh mittlerweile so manchmal Probleme.
Ja, Ken, ich fängt bei mir auch schon an.
Es war ganz peinlich. Ich weiß noch, vor geraumer Zeit ging es darum, ich glaube, The House von Gravedigger zu spielen. Ich meinte, Chris würde ja gerne wieder ins Live-Set nehmen und ich so, oh Gott, Das haben wir noch nie gespielt. Doch, haben wir schon gespielt. Ich sag, da war ich nicht dabei. Doch, doch, da warst du dabei. Nein, eine lange Diskussion. Ich war mir ganz sicher. Ja, dann schickt mir der Bassist Jens, schickt mir dann einen Link, beziehungsweise, so, also hier siehst du einen Auftritt, haben wir in Russland dann und wann vor 2 Jahren gespielt und ich sehe eine gestreifte Gitarre auf dem Bild. Also ich hatte wirklich komplett vergessen, dass ich diese Nummer jemals live gespielt habe. Das war schon auch wieder sehr, sehr peinlich. Das hat mir sehr zu denken gegeben, weil ich war mir hundertprozentig sicher, das ist das Schlimme. Aber ich habe das dermaßen fett aufgetragen. Nein, habe ich noch nie gespielt. Ja, passieren.
Aber auch ein cooler Song. Also ich mag The House sehr gerne. Ist eine eher ruhigere Nummer, ne? Auch von der ganzen Geschwindigkeit. Jetzt ja nicht ja, so schnell.
Ja, ist eine gute Komposition.
Letzter Song. Hast du eine Theorie, was jetzt noch kommt?
Oh, nein.
Heartlight.
Heartlight. Ah, Red. Okay.
Hast vergessen, ne?
Ja, ja, stimmt. Ich dachte, ich war jetzt bei Grace Digger.
nee.
Heartlight war die in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Es war die allererste Komposition, die ich für Jazz komponiert habe und die wir dann gemeinsam als Band im Proberaum nochmal ausgearbeitet haben. Wo ich mit der Jessica auch an den Texten gesessen habe. Steven war auch dabei. Und dann so Feinarbeit gemacht haben. Das war dann so die Visitenkarte und so. Es gibt eine neue Band und die klingt so. Ja. Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal das, was mir Spaß macht, was ich gelernt habe, wo ich auch es gerne selber hören würde. Da kam dann halt so eine Nummer raus, dass also so viele andere Leute, also sowohl in meinem Alter als auch jünger, als auch älter, so viel Spaß an der Nummer haben, hätte ich jetzt nicht für möglich gehabt.
Das ist doch sehr schön, wenn man auch noch überrascht werden kann. Also ich finde es immer gut, wenn man auch, weil ich merke es ja bei mir selbst, mich überraschen, ich bin jetzt ja auch für manche Leute mit 43 Jahren gefühlt schon steinalt, wenn man noch überrascht werden kann, ist doch immer noch schön. Also es wird ja seltener, solche Momente.
Ne? Oh, wart mal ab, das wird immer wieder.
Ja, ich ahnte es.
Das wird richtig schwer zum Schluss. Aber es gibt sie, aber die sind dann vielleicht ein, zweimal im Jahr. Das Problem. Aber es gibt sie. Weil die Kunst ist, sie zu erkennen und dann auch zu genießen.
Ja, ich glaube auch, sie wertzuschätzen.
Ja, ich hatte ein schlimmes, oder schlimm, falsch. Ich hatte letztens dann wieder so einen Punkt, ich habe irgendwie, was war das, eine alte Nummer? Genau, hier von Kansas, Wayward Son, Carry On My Wayward Son.
Ja? Oh ja.
Habe ich live gehört, Live-Aufnahme. Ich denke, boah, was ein Satzgesang. Und da wird nichts geklebt und keine Backing-Tracks und nichts korrigiert, sondern die konnten es einfach. Die hat es alle schon gegeben, die es so richtig können. Also müssen wir versuchen, so nah wie möglich da ranzukommen.
Es sei dir vergönnt, dass du es auch erlebst. Von meiner Seite auf jeden Fall. Ja, damit wären wir dann tatsächlich am Ende angekommen. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal an dich, Axel, dass du dir so viel Zeit hierfür genommen hast. Wir hatten ja anfangs noch so ein paar kleine technische Probleme, aber davon lassen wir uns ja nicht aufhalten.
Genau.
Und ja, traditionell darf der Gast den Podcast beenden mit einem wie auch immer gearteten Zitat. Es gibt nur eine einzige goldene Regel, das ist bitte keine Nazi-Scheiße, aber ich gehe ganz stark nicht davon aus, dass sowas von dir kommen würde.
Ja, ich könnte natürlich jetzt die übliche Werbung für die neue Band Jazz machen und kommt hier und hört da und so, aber das finde ich immer so ein bisschen, ja, nicht so schön. Aber ich würde mal gern so einen Satz in den Raum schmeißen, der mir mein ganzes Leben lang immer so ein bisschen als Leitfaden gedient hat. Und das ist, wer nicht ständig versucht, besser zu werden, hat längst aufgehört, gut zu sein.
Und soll ich dir was Lustiges sagen? Du bist die zweite Person, die dieses Zitat bringt.
Ernsthaft? Nein.
Ja.
Wer war denn der Erste?
Dieses Zitat, das war Hanno Kerstan, der ist Schlagzeuger von Mystic Prophecy unter anderem.
Ich kenne Hanno, wir waren ja zusammen auf Tour.
Ach ja, stimmt.
Ja, Hanno ist ein herausragender Musiker und ein sehr schlauer Kopf, der Wissen weit über die Musik hinausgeht.
Das habe ich auch bemerkt.
Das hat gepasst, dass das so ging.
Das habe ich auch gemerkt, dass er ein sehr schlauer Kopf ist. Er war auch genau bei dieser Rubrik hier bei Auf der Couch und er hat auch sehr, also ich muss ja gestehen, er ist ja ein paar Jährchen jünger als ich, aber ich war schon beeindruckt, wie ein doch in Anführungsstrichen noch so junger Mensch schon so viel Weisheit quasi in sich tragen kann. Das hat mich auch schwer beeindruckt.
Ja, das ist, das hat er auch auf der Tour des Öfteren durchklingen lassen. Das war schön, war interessant, ein sehr guter Mann.
Okay, dann hast du zwar leider kein einzigartiges Zitat gehabt, aber trotzdem bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei dir.
Gerne.
Und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für Jest und was da sonst noch von dir kommen möge.
Danke dir, Markus.
Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann und tschüss.